Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Wir schreiben den 10. August 1628. Ein warmer Tag in Stockholm. Nur ein schwacher Wind weht. Hunderte, wenn nicht tausende Stockholmer strömen ans Ufer von Gamla Stan, Skeppsholmen und Djurgården, um den neuen Stolz Schwedens zu sehen. Am Kai unterhalb des Schlosses Tre Kronor liegt die Galeone vertäut. Drei Masten ragen hoch in den Himmel. Das Schiff ist prächtig mit Skulpturen und Malereien verziert. Die Klappen der beiden Kanonendecks sind geöffnet, heraus ragen die schwarzen Rohre der Kanonen. Ein prächtiger Anblick. Dann werden die Taue gelöst, das Schiff wird langsam vom Kai fortgezogen, ehe es auf die Höhe von Slusten Segel setzt. Die Jungfernfahrt beginnt. Schwedens Stolz fährt hinaus auf die Ostsee, die Menschen jubeln. Noch am selben Abend sollen die Glocken der Kirchen läuten zum Gedenken an die Toten. Denn was an diesem 10. August 1628 so prächtig begann, endete wenig später in der Katastrophe. Die Rede ist von der Vasa, jenes Schiffes, das 1628 auf der Jungfernfahrt sank, etwa 30 Menschen mit in den Tod riss, dann über 300 Jahre auf dem Meeresgrund schlummerte, ehe das Wrack, gut erhalten, geborgen wurde. Heute macht es das Kernstück des Vasa-Museums aus, das das am meisten besuchte Museum Schwedens ist. Ja, und damit begrüße ich dich zu dieser Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ja, schön, dass du hier dabei bist bei dieser 21. Folge in dieser Serie über die schwedische Geschichte. Diese Serie ging los in der, ja, wirklich in der grauen Vorzeit, wo es erstmal geologisch darum ging, wie sich eigentlich dieses Land Schweden bildete. Es ging dann über die Eisenzeit, Wikingerzeit, ins Mittelalter, in die Vasa-Zeit. Und jetzt sind wir beim Enkel von Gustav Vasa angekommen, bei Gustav II. Adolf und ja, seinen Verstrickungen im Dreißigjährigen Krieg. Und hier in dieser Phase, da ist auch die Geschichte der Vasa, des Schiffes, einzuordnen. Ich will Geschichte nicht immer nur erzählen, doch die ist spannend, natürlich gar keine Frage, aber diese Serie über die schwedische Geschichte, die soll immer auch an Orte geknüpft sein. Orte, an denen man die Geschichte noch nachvollziehen kann. In diesem Fall ist es eine sehr klare Sache. Es geht um das Vasa-Museum auf Djurgården in Stockholm. Dort, wo du heute eben das Wrack der Vasa noch anschauen kannst. Das meistbesuchte Museum in Schweden. Wirklich ein ganz besonderes Museum. Ja, und um dieses Museum und um die Vasa wird es heute gehen. Schweden im frühen 17. Jahrhundert. Das ist ein Land, das sich gerade zur europäischen Großmacht aufschwingt. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Folgen ja gemacht. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, dann spring gerne zurück in diese älteren Folgen zur schwedischen Geschichte. Der junge König Gustav II. Adolf will die Ostsee beherrschen und dazu führt er wirklich unablässig Krieg. Gegen Russland, gegen Polen, gegen Dänemark und dann auch gegen den katholischen Kaiser im Dreißigjährigen Krieg. Aber wer die Ostsee dominieren will, der braucht dazu auch eine starke Flotte. Und die schwedische Flotte, die ist eher in einem schlechten Zustand. Der König will das ändern. Er will eine Flotte, die nicht nur stark ist, sondern die auch Eindruck macht. Schließlich braucht eine Großmacht auch eine imponierende Flotte. So die Überlegung, die ist natürlich auch nachvollziehbar. Und genau hier beginnt die Geschichte der Vasa. Es ist das Jahr 1625, als der König dem holländischen Schiffsbauer Henrik Hubertsson den Auftrag gibt, zwei große und zwei kleinere Kriegsschiffe zu bauen. Eines der großen Schiffe wird die Vasa sein. Ein Jahr später beginnt Hubertsson mit dem Bau der Schiffe im Skeppsgården in Stockholm. Das ist die damals größte Werft des Landes, die befand sich auf der heutigen Halbinsel Blasieholmen, etwa dort, wo sich heute das Nationalmuseum befindet. Das war damals noch eine Insel, da musste man über so einen, ja, gab es so einen ungefähr 20 Meter breiten, kleinen, schmalen Kanal und da musste man drüber erstmal. Und deswegen war es eine Insel, deswegen heißt es auch Holmen, Blasieholmen. Heute ist es fest mit Normalm verwachsen. Ja, und hier, da lärmt der Krach von 400 Arbeitern, das ist einer der ganz großen Arbeitgeber in Schweden. Die sind hier angestellt und die werkeln und schuften Tag für Tag in den Werkstätten. Im Skeppsgården, da befinden sich mehrere Schmieden, Schreinereien, Malerwerkstätten, Segeltuchschneidereien, sogar ein Kompassmacher. Also alles, was man irgendwie für die Marine, für den Schiffsbau braucht, das findet man hier. Hubertsson aber stirbt bereits 1626 und sein Kollege Hein Jakobsson übernimmt das Projekt. 1627 ist der Rumpf fertig. Die Vasa gleitet erstmals ins Wasser. Schon jetzt ein gewaltiges Schiff, 69 Meter lang, fast 12 Meter breit, 2 Kanonendecks. Das ist schon sehr imponierend. Fertig ist aber die Galeone noch lange nicht, denn die Masten und die Takelage fehlen, ebenso wie die gesamte Ausrüstung von Tauen bis Kanonen. In den kommenden Monaten werden die 3 Masten aufgerichtet, 10 Segel genäht und das Schiff wird reichlich mit bunt angemalten Skulpturen und Schnitzereien verziert. Ein schwimmendes Kunstwerk, prunkvoll, farbenfroh, mächtig, genauso wie sich das eben auch König Gustav II. Adolf vorgestellt hat. Es sollte die Marine repräsentieren, die schwedische Armee, aber eben auch Schweden als aufstrebende Großmacht. Das soll dieses Schiff repräsentieren. Deswegen eben auch so kunstvoll verziert. Doch unter der glanzvollen Oberfläche lauert ein Problem, das niemand wirklich lösen will. Im Sommer 1628 steckt Kapitän Sjöfring Hansson Alarm. Er sagt, das Schiff liegt irgendwie schief im Wasser. Es wirke instabil. Vizeadmiral Klaas Fleming lässt daraufhin einen Test durchführen. 30 Männer laufen auf Deck von einer Seite zur anderen, also immer hin und her, um dann eben zu schauen, schwankt das Schiff? Wird es irgendwie wackelig? Und dieser Test, der muss bereits nach 3 durchlaufen. Also die laufen hin, her und wieder hin. Und dann muss es abgebrochen werden, weil das Schiff eine so starke Schlagseite bekommt. Denn das wäre der Moment gewesen, um den Schiffsbau vielleicht nochmal zu überprüfen. Um zu gucken, okay, da haben wir irgendwie was falsch konstruiert, aber das passiert nicht. Klaas Fleming soll später ausgesagt haben, er habe sich gewünscht, dass der König beim Test in Stockholm vor Ort wäre, damit er es ihm gesehen hätte. Aber der König ist in Polen, um dort Krieg zu führen. Vom missglückten Test erfährt er nie etwas. Eine gewisse Mitschuld trägt er aber dennoch, denn in mehreren Briefen, also zuvor, hat er schon richtig Druck gemacht, dass das Schiff schnellstmöglich fertiggestellt werden soll, da es im Krieg gebraucht werde. Ja, und wenn der König ihm etwas unbedingt haben will, dann muss es ihm auch unbedingt fertiggestellt werden. Und so verschwindet der Test irgendwo in einer Schublade. Ja, und so kommt es, wie es kommen muss. So am 10. August 1628. Sonniger Sonntagnachmittag, die Vasa liegt unterhalb des Schlosses Trekronur bereit zur Jungfernfahrt. Das Schloss Trekronur, das stand da, wo auch heute das königliche Schloss in Gamlastan steht, nur es war eben ein anderer Bau, der ist im 17. Jahrhundert abgebrannt, wurde dann in einer neuen Form errichtet, aber es ist das gleiche, also der Ort des königlichen Schlosses ist der gleiche. Und dort liegt eben die Vasa bereit. Die Kanonenklappen stehen offen, damit die Stockholmer die Macht dieses neuen Kriegsschiffes bewundern können, also die Kanonen auch alles sehen können und damit auch Salut geschossen werden kann. Hunderte Menschen säumen das Ufer, gespannt auf das Spektakel. Die Mannschaft geht an Bord. Wie viele, das ist nicht ganz klar. Es gab keine Passagierlisten in dieser Zeit. Schätzungsweise 150 bis 250 Personen. Sind nicht nur Seeleute, sondern auch deren Frauen und Kinder, die Jungfernfahrt bis Vaxholm mitmachen wollen. Von Vaxholm, da sollen die dann wieder von Bord gehen, die Frauen und Kinder, und das ist dann weiter zum Militärstandort Elfsnappen gehen, wo 300 Soldaten an Bord genommen werden sollen. Die ersten Meter wird die Vasa noch geschleppt. Es ist kaum Wind. 4 Segel werden dann gesetzt, die sich aber kaum mit irgendwie Wind füllen. Also es geht am Anfang sehr langsam voran. Bei ungefähr der Höhe des Lusten angekommen, donnert der Salut, die Stockholmer jubeln. Nach etwa 15 Minuten Fahrt, die Vasa hat gerade die kleine Insel Bäckholmen südlich von Djurgården erreicht, kommt eine Bö. Zuerst nur eine leichte. Die Vasa kränkt kräftig zur Backbordseite, richtet sich aber wieder auf. Passiert das erstmal nix. Aber wenig später kommt eine zweite und dann nun stärkere Bö. Das Schiff legt sich erneut zur Seite, dieses Mal tiefer, und da passiert es. Wasser strömt durch die offenen Kanonenklappen des unteren Kanonendecks ins Schiff hinein. Die Vasa hat damit ihren Punkt ohne Wiederkehr, den Point of No Return, erreicht. Denn durch das einströmende Wasser kippt das Schiff noch weiter. Die Vasa sinkt. Innerhalb von wenigen Minuten wird aus dem Stolz einer aufstrebenden Großmacht eine Katastrophe und natürlich auch eine Blamage. Nach gerade einmal 1300 Metern Fahrt. Nur 120 Meter vom Land entfernt endet die Jungfernfahrt der Vasa mit dem Untergang. Ja, das ist schon eine Blamage. Es gibt keine Fremdeinwirkung, es war kein stürmisches Wetter, es war sogar eher wenig Wind und die Vasa sinkt. Die höchsten Masten ragen noch aus dem 32 Meter tiefen Wasser. Die Menschen klammern sich daran fest, dass sie die auch an Bord waren. Die meisten können dadurch gerettet werden. Auch gibt es viele so kleine Boote, die die Vasa auf der Jungfernfahrt begleiten wollten. Und die sind natürlich schnell vor Ort und können die Menschen aus dem Wasser ziehen. Doch etwa 30 Menschen sterben. Die meisten sind im Schiffsinneren eingeschlossen. Manche werden auch von sich lösenden Kanonen eingeklemmt und dann in die Tiefe gezogen. Abends ertönen die Totenglocken. Im Herbst des gleichen Jahres wird eine Untersuchung eingeläutet. Die Schuldfrage soll geklärt werden. Man befragt unter anderem Kapitän Hansson und Vizeadmiral Fleming. Doch wie praktisch. Der ursprüngliche Konstrukteur, Hubertson, der ist ja schon tot. Der ist ja schon 1626 gestorben. So kann die Schuld bequem und ohne Widerworte auf ihn geschoben werden. Das Schiff sei falsch konstruiert worden. Punkt aus, fertig. Schlussendlich wird niemand verurteilt. Es liegt auch daran, dass der König höchstpersönlich alle Maße abgenommen und bestätigt hat. Wenn man nun sagen würde, es war ein Konstruktionsfehler und da waren irgendwie die Maße falsch. Wenn man da jemanden verurteilt hätte, dann wäre das auch eine Watsche für den König gewesen und die will freilich niemand austeilen. Heute kennt man den Grund für die Katastrophe. Das Schiff war tatsächlich fehlkonstruiert. Der Teil des Rumpfes, der unter Wasser lag, war im Verhältnis zu dem Teil oberhalb des Wassers einfach zu klein. Hinzu kam, dass die Kanonendecks massiv verstärkt worden waren, um das Gewicht der Kanonen zu tragen und um besseren Schutz zu bieten. Noch die Takelage war mächtig und hatte großes Gewicht. So war insgesamt die Gewichtsverteilung einfach falsch. Also alles, was oberhalb des Wassers liegt, war extrem schwer und das, was unter Wasser lag, war zu klein, zu leicht und konnte damit kein ordentliches Gegengewicht bieten. Kam also Wind von der Seite, dann kippte das Schiff eben sehr schnell, so wie es ihm auch geschehen ist. Das Schiff, so prächtig es auch war, es war schlichtweg nicht seetauglich. Aber auch Kapitän Söfring Hansson hatte einen schwerwiegenden Fehler begangen, denn er ließ die Kanonenluken offen stehen und so konnte das Wasser hereinströmen. Hätte er sie schließen lassen, hätte sich das Schiff womöglich nach der starken Krängung, also nach dieser ersten Bö, noch an Land retten können. Und dann hätte man zumindest diese Menschenleben retten können. Aber so kam es nicht. Naja, die Untersuchung, die verläuft im Sand, die Vasa gräbt sich nach und nach tiefer in den Schlamm. Hier am Grund der Ostsee bleibt sie dann mehr als 300 Jahre. Und zwar gibt es wenige Jahre nach dem Untergang erste Versuche einer Bergung, aber die scheitern. 1663 erhält der Schwede Albrecht von Dreileben das alleinige Recht, die Vasa zu bergen. Er hat die Taucherglocken nach Schweden gebracht, also diese riesigen Glocken, die man über den Taucher stülpt, sodass er dann quasi, dass ein bisschen Sauerstoff dann in dieser Glocke bestehen bleibt, wo dieser Taucher dann auch ihm atmen kann und dann unter Wasser arbeiten kann. Und diese Taucherglocken, die bringt dieser Albrecht von Dreileben nach Schweden. Und mit diesen Taucherglocken gelingt es ihm immerhin, die meisten der 64 Kanonen zu bergen. Die werden jetzt aber nicht irgendwie aufgehoben, sondern die werden größtenteils noch funktionsfähig und die werden größtenteils in andere Länder verkauft, sind damit also auch verschwunden und weg auf Nimmerwiedersehen. Und dann passiert lange nichts. Im 19. Jahrhundert werden zwar manche Tauchgänge unternommen, aber es gibt keine ernsthaften Versuche, das Wrack zu bergen. Inzwischen hat es auch sein Aussehen geändert. Das einst helle Eichenholz ist abgedunkelt, nahezu schwarz. Die Farben der Skulpturen und Verzierungen sind unter Wasser abgeblättert. Es ist ein ganz anderes Schiff mittlerweile. 1920 bemüht sich das Unternehmen Stockholm Styckeri Bolag um das Recht, das Schiff zu bergen. Aus dem dunklen Eichenholz möchte es exklusive Möbel herstellen. Das wäre das alternative Ende der Vasa, zerstückelt als Möbelstücke in den Wohnzimmern betuchter Leute herumzustehen. Ein Glück, dass das Unternehmen den Zuschlag nicht erhält. Na, dann geschieht wieder nichts. Der genaue Standort des Wracks gerät in Vergessenheit. Bis 1956. Denn jetzt sucht der Marineingenieur Anders Franzén nach der Vasa. Und er findet sie. Und er fasst nun den Plan, das Schiff zu bergen. Zügig laufen die Vorarbeiten an. Es müssen zum Beispiel Tunnels unter dem Wrack freigespült werden, durch die dann die Hebekabel hindurchgezogen werden können, mit denen man dann quasi das Schiff anheben möchte. Und zugleich bringen Taucher auch die ersten losen Fundstücke an die Oberfläche. 1958 bergen die Taucher eine Kanone, eine, die noch übrig war, die noch nicht im 17. Jahrhundert gleich geborgen worden ist. Die wird geborgen und schon das ist ein Medienereignis. Sveriges Radio, das schwedische Radio, unterbricht dafür sogar eine Sendung und berichtet live davon, wie die Kanone aus dem Wasser steigt und an Land gebracht wird. Das heißt, man sieht schon, selbst bei einer Kanone war das Medienecho schon enorm und riesig und das wird sich noch vervielfältigen. Denn wenn die Vasa dann wirklich geborgen wird, das ist das Medienereignis schlechthin. Am 20. August 1959, also fast auf den Tag genau 331 Jahre nach ihrem Untergang, wird die Vasa zum ersten Mal sanft angehoben und aus dem Schlamm befreit. Das funktioniert auch, sie bricht nicht, das ist so also eine erste Befürchtung gewesen, dass sie vielleicht brechen könnte, passiert aber nicht. Sie wird aber nicht sofort geborgen, sondern nun über 3 Jahre hinweg Stück für Stück, Meter für Meter nach oben gehoben und in flachere Gewässer gebracht, wo man sie dann für die letztendliche Bergung vorbereitet. Und dann kommt der 24. April 1961. Um 9.03 Uhr bricht langsam ein dunkles Stück Holz durch die Wasseroberfläche. Nach 332 Jahren und 8 Monaten taucht die Vasa wieder auf. Anders Franzén und der Leiter der Taucher, Pierre Edwin Felting, sind die Ersten, die an Bord gehen. Das ist eine Sensation. Tausende Zuschauer stehen staunend vor Ort und noch viel, viel mehr an den Bildschirmen und an den Rundfunkgeräten in Schweden, aber auch im Ausland. Überall wird davon berichtet, von diesem Ereignis. Das ist auch kein Wunder. Schließlich ist die Vasa das größte Holzschiff, das jemals geborgen wurde. Bis heute. Und für Historiker und Archäologen ist das Schiff natürlich eine Goldgrube. In den nächsten Monaten, da werden ganz, ganz viele Funde sichergestellt. 40.000 Funde. Die werden noch im Jahr der Bergung gemacht. Es ist ja nicht nur das Schiff an sich, was toll ist, und die Kanonen. Man findet hier alles, was die Menschen mit an Bord hatten. Die meisten Seeleute, die haben sich ja vorbereitet auf eine längere Fahrt. Die wollten ja nach Polen oder an die deutsche Ostseeküste fahren. Also die waren vorbereitet, mehrere Monate, vielleicht sogar noch länger, weg zu sein. Man findet hier Kleidung, Geschirr, Brettspiele, Essen und natürlich auch die Knochen der Verstorbenen. Diese Knochen, die werden zügig beerdigt. Schließlich will man den Opfern der Katastrophe endlich eine würdige Bestattung geben. Und schon 1962 wird ein provisorisches Museum auf Beckholmen eröffnet. Und gleich im ersten Jahr kommen über 400.000 Besucher. Selbst für heutige Maßstäbe ist das ist gigantisch viel einfach. 400.000 Besucher innerhalb von einem Jahr. Das ist ein sehr erfolgreiches Museum. Das heißt, man sieht, das Interesse an der Vasa ist von Anfang an riesig. Die Besucher sehen aber nicht das, was wir heute im Vasa-Museum bewundern können. Sie sehen ein dunkles Wrack, das Tag und Nacht mit einem speziellen Mittel besprüht wird, um das Holz vor dem Austrocknen zu bewahren, damit es nicht bricht. 17 Jahre geht das so. 17 Jahre lang wird das Holz besprüht. Bis es irgendwann mal in einem solchen Zustand ist, wo man sagt, okay, jetzt bricht es nicht mehr, jetzt wird es nicht mehr porös. 1988 dann die letzte Reise der Vasa. Ein neues Museum auf Djurgården ist errichtet worden. Die Vasa zieht um und geht dazu, geschützt und gesichert durch Pontons, nochmal ein letztes Mal aufs Wasser. Zieht um, nach Djurgården wird dort untergebracht und 2 Jahre später, am 15. Juni 1990, weiht schließlich König Karl XVI. Gustav das Museum ein. das Vasa-Museum mit den markanten drei Masten, die aus dem Dach hervorragen. Wenn du schon mal in Stockholm warst, dann kennst du es mit Sicherheit. Das ist das am meisten besuchte Museum Schwedens. Und das, obwohl es sich im Kern ja nur um ein einziges Ausstellungsstück dreht. Eine Stockholmerin meinte zu mir einmal, das war glaube ich die Leiterin der Stockholm Food Tours, und während einer solchen Food Tour, da sagte sie, sie verstehe diesen Hype um die Vasa nicht. Sie sei schließlich, Zitat, Sweden's biggest fail. Und ja, damit hat sie natürlich auch recht. Es war natürlich eine riesige Fehlkonstruktion, eine teure Fehlkonstruktion, eine Blamage, aber vielleicht liegt auch genau darin die Anziehung, die die Vasa ausübt. Sie sollte der Stolz der Marine, ja, der Stolz der aufstrebenden Großmacht Schweden sein und wurde eben zur Blamage. Also das ist so dieses klassische, der Hochmut kommt vor dem Fall. Und vielleicht ist das eben genau das, was auch dann so anziehend ist. Ein Schiff, das mit Pomp und mit Gloria den Hafen verlässt und dann nicht einmal die Jungfernfahrt übersteht. Eine solche Geschichte des Scheiterns, die scheint wirklich auch einmalig. Aber das Faszinosum Vasa liegt natürlich auch darin begründet, dass das Wrack, das immerhin zu 98% aus Originalteilen mittlerweile besteht. Ein paar Dinge wurden erneuert, aber 98% sind original. Und das ist einfach absolut beeindruckend. Selbst dann, wenn es heute dunkel und schwarz ist und nicht so mehr so farbenfroh wie das Original, wer hier vor dem Schiff in dem Museum steht, der muss einfach staunen. Selbst Menschen, die sich eigentlich nicht für Schiffe interessieren, die sind völlig beeindruckt. Das geht fast gar nicht anders. Man kann hier nicht unbeeindruckt sein. In dem Band ziehen aber auch die Geschichten, die uns die tausenden Funde auf der Vasa erzählen. Die Skelette beispielsweise, die zunächst in den 1960er Jahren eben auf einem Friedhof bestattet wurden, die dann später wieder ausgegraben wurden, um sie ausführlich und mithilfe von modernster DNA-Analysen zu erforschen. Sie erzählen im Zusammenspiel auch mit ganz vielen anderen Funden wie Kleidung viel über das Leben des einfachen Menschen im 17. Jahrhundert. Über den weiß man ansonsten nicht so wahnsinnig viel. Wir wissen sehr viel über die Könige und Königinnen und hohe Adlige, was die alles gemacht haben, vielleicht auch noch über irgendwelche Geistlichen, aber über den einfachen Mann und die einfache Frau im 17. Jahrhundert, dann wissen wir eigentlich relativ wenig. Und da sind natürlich solche Funde wie bei der Vasa, die sind Gold wert. Die Knochen, die erzählen nicht nur die Geschichte davon, wie diese Menschen starben auf dem Schiff, sondern sie erzählen auch vom harten Alltag in Stockholm, in Schweden zu dieser Zeit. Viele weisen Brüche, also die schon älter sind, und Verletzungen auf. Vielleicht von Schlägereien? Man weiß es nicht genau. Die meisten der Toten mussten auch unter heftigen Zahnschmerzen leiden. Das zeigen die gefundenen Kieferknochen und Zähne. Die verraten es. Inzwischen können die Forscher mithilfe der DNA sogar bestimmen, welche Haarfarbe ein Mensch hatte oder welche Hautfarbe, welchen Teint. Also können die Toten der Katastrophe des Jahres 1628 mittlerweile als Exponat wieder auferstehen. Das wurde auch so gemacht, also da sind wirklich so die Köpfe, wie die Menschen vielleicht ausgesehen haben könnten, die werden zum Beispiel im Vasa-Museum ausgestellt. Das ist die Teilausstellung I liv och död, also im Leben und im Tod. Die zeigt eben diese Rekonstruktion einiger der Opfer. Für diese Ausstellung erhielt das Vasa-Museum 2025 sogar den Forschungspreis des Netzwerkes Forskning vid Museer. Ein Skelett, das hat dabei besondere Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Das ist das Skelett G. Die wurden gleich in den 60er Jahren alle mit Nummern irgendwie versehen. G, da hieß dann lange Zeit auch Gustav. Aber inzwischen weiß man, dass dies gar kein Gustav war, wie man das lange angenommen hatte. Sondern dieses Skelett gehört einer Frau. Was sie genau an Bord machte, das ist unklar. Vielleicht war sie eine der mitfahrenden Frauen, die in Vaxholm wieder von Bord gehen wollten und dann aber nie mehr von Bord gehen konnten. Man weiß es nicht. Ja, und so werden aber immer wieder neue Geschichten geschrieben und gleichzeitig bleiben auch viele Geschichten offen. Und auch der Kampf um die Vasa geht weiter. Denn das Wrack ist ständig vom Zerfall bedroht. 2011 zum Beispiel, wurden etwa 4000 Bolzen ausgetauscht, die man im Zuge der Bergung ins Wrack geschraubt hatte. Die hatten aber zu chemischen Prozessen geführt, die den Verfall vorangetrieben hatten. Ständig muss irgendetwas gemacht werden und so ist die Reise der Vasa auch fast 400 Jahre nach dem Untergang noch immer nicht gänzlich zu Ende. Es geht immer weiter. Ja, das ist die Geschichte der Vasa, die Geschichte des Untergangs und der Wiederauferstehung, der Bergung und der Fahrt, der letzten Fahrt ins heutige Museum, ins Vasa-Museum. Und dieses Vasa-Museum in Stockholm, das ist ja, ich mag es immer nicht, von einem Muss zu reden, weil nichts ist ein Muss, wenn man in Stockholm ist. Aber es gehört natürlich zu den Museen, die besonders herausragend sind, die man vielleicht schon besucht haben sollte. Das Wrack ist einfach extrem imponierend. Das steht so in der einer riesigen Halle, dunkles Holz, und dann drumherum sind so auf mehreren Etagen, kann man eben drumherum gehen und kann damit auch das Schiff aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Also man kann es von unten anschauen, dann mal so von der Höhe der Kanonendecks, dann eben noch von weiter oben, wo man dann eben auch auf das Deck draufschauen kann, hat also viele verschiedene Perspektiven. Und drumherum erzählt das Museum aber auch eben die spannenden Geschichten vom Untergang, von der nachfolgenden Gerichtsverhandlung, von der Bergung. Es werden die Geschichten der Verstorbenen erzählt, auch die Geschichte der schwedischen Kriege jener Zeit. Also all das wird erzählt, und das ist einfach total toll gemacht, spannend, interaktiv, anschaulich gemacht. Sehr, sehr schön. Neben dem großen Wrack, das natürlich das große Highlight ist, sorgen viele kleine Modelle, sowohl vom Schiff, als aber auch von anderen Dingen, wie beispielsweise von der Werft, für große Anschaulichkeit. Und deswegen ist dieses Museum nicht nur für Geschichtsinteressierte, nicht nur für Schiffsinteressierte. Wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung. Ist auch täglich geöffnet, täglich von 10 bis 17 Uhr. Mittwochs kann man auch länger bleiben, das ist bis 20 Uhr geöffnet. Und das Schöne ist, die Erwachsenen, die zahlen Eintritt, 195 Kronen, aber Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei. Also gerade auch mit Familien lohnt es sich, hier hineinzugehen. Es gibt auch noch ein Kombi-Ticket. Es gibt nämlich noch direkt in der Nähe, in der unmittelbaren Umgebung, ein weiteres Museum. Wrack heißt das. Das ist das Museum über Wracks. Hat aber auch so temporäre Ausstellungen, aktuell zum Beispiel zu den Wikingern. Und wer sich da noch mehr anschauen möchte, der kann gleich ein Kombi-Ticket kaufen aus Vasa-Museum und Wrack-Museum. Und dieses Kombi-Ticket kostet dann 315 Kronen. Ja, das zur Vasa, das ist der 21. Teil dieser Serie über die schwedische Geschichte. Vielleicht, wenn du gerade deinen Schwedenurlaub planst, wenn du deinen Stockholmurlaub planst, dann plane auf jeden Fall auch den Besuch im Vasa-Museum mit ein. Ja, ich wünsche dir nun einen schönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Alles super. Wir hören. Elchkuss, der Podcast für Schweden.